irreführende Entwicklungen unter den Evangelikalen heute. Nun, was sind Evangelikale? Das ist ja auch so ein bisschen ein Sonderbegriff, der kommt aus dem Englischen. Evangelicals ist dort eigentlich die Bezeichnung gewesen für die erwecklich pietistischen, gläubigen Christen, denen das Evangelium besonders wichtig war. Das sind also wir, hoffentlich doch. Eine schöne Bezeichnung eigentlich. Evangelium, die Rettungsbotschaft von dem Herrn Jesus. Das muss uns doch wichtig sein. Die Evangelikalen, so würde man heute bei uns sagen, das ist die Bewegung des Pietismus und der Heiligungsbewegung. Und wenn wir darüber auch einiges Kritische heute Abend vom Wort Gottes her sagen wollen, dann möchte ich zunächst mal betonen, es geht in keinem Fall darum, irgendwie auf diesen Evangelikalen negativ herumzuhacken oder da zu richten. Das kann überhaupt nicht das Anliegen sein. Ich selber muss sagen, ich habe meine geistlichen Wurzeln auch bei den Evangelikalen. Und ich denke, das geht fast jedem von uns so. Entweder aus dem Pietismus oder aus der Heiligungsbewegung kommen doch die allermeisten Gläubigen hier auch bei uns in diesem Land. Und der Pietismus und die Heiligungsbewegung hatte einmal eine sehr wertvolle, erweckliche Vergangenheit. Da war schon immer einiges schwierig, das muss man auch sagen, wenn man genauer hinschaut, von der Lehre her, von gewissen Entwicklungen her, gab es zum Beispiel immer Einflüsse von der römischen Mystik im Pietismus. Es gab überspannte Heiligungskreise, die dann später die Vorläufer der Pfingstbewegung wurden. Also völlige Durchheiligung, dass man sündlos vollkommen wird mit einem einmaligen Erlebnis. Das haben auch manche gelehrt in dieser Heiligungsbewegung. Das ist keine biblische Lehre. Aber im Großen und Ganzen waren das doch Männer Gottes, die dem Herrn treu gedient haben. Ich selber bin geprägt worden in meiner Jugend und lese das eigentlich immer noch ganz gerne von Autoren wie Modersohn oder Steinberger oder Fritz Binde, die wirklich auch einen geistlichen Weg gehen wollten, dem Herrn nachfolgen wollten und die zu ihrer Zeit viel Segen verbreitet haben. Aber wenn wir wirklich vertraut sind mit dem, was die frühen Evangelikalen im 19. Jahrhundert gelehrt und verkündigt haben und was zum Teil auch noch in den Anfängen des 20. Jahrhunderts verkündigt wurde, und wenn wir das vergleichen mit dem, was heute verkündigt wird und bezeugt wird und passiert, dann muss, glaube ich, jeder nachdenkliche Beobachter sehr, sehr traurig werden. Denn da ist eine große, tiefgreifende Abwärtsbewegung zu entdecken. Man muss in manchem sagen, eine Abfallsbewegung vom Biblischen. Und das ist etwas sehr, sehr Trauriges. Wenn wir heute von Evangelikalismus sprechen, dann sprechen wir grob gesprochen von den Kreisen der Evangelischen Allianz. Die bezeichnen sich selber als Evangelikale und die haben eine, wie gesagt, eine schöne Vergangenheit. Aber der jetzige Zustand, den sollten wir wachsam und biblisch prüfen. Ich denke, wir alle sind ein Stück unter dem Einfluss solcher Kreise. Viele hören zum Beispiel oder haben gehört die Predigten von Ulrich Parzani bei ProChrist. Manche lesen IDEA. Manche gehen auch noch in Kreise, wo diese Allianzlehren verbreitet werden. Und von daher gesehen ist es wichtig, dass wir uns fragen, sind sie noch dort, wo ihre Vorväter waren? Sind sie noch bei diesem biblischen, erwecklichen Erbe, das einmal die Evangelikalen positiv ausgezeichnet hat? Oder sind da Dinge ganz heimlich, still und leise und unmerklich verlassen worden, aufgegeben worden? Ich möchte am Anfang unserer Betrachtung zwei Bibelworte lesen, zwei prophetische Worte aus dem 2. Timotheusbrief, die uns etwas zeigen von dem, was die Bibel über die Endzeit, über die Zeit, in der wir leben, geistlich aussagt. Wir leben in der Endzeit. Ich glaube, da sind wir uns hoffentlich weitgehend einig. Endzeit bedeutet die Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Morgen werden wir da noch etwas mehr drüber hören. Endzeit bedeutet eine Zeit, in der die Gemeinde Jesu Christi stark angefochten ist, in der verschiedenste irreführende Strömungen in dieser Gemeinde um sich greifen und in der die biblischen Grundlagen, die einmal von dem Wort Gottes her und von der apostolischen Urgemeinde her gelegt worden waren, immer mehr bewusst verlassen und beiseite gesetzt werden. Das sagt die Bibel eigentlich schon. Vor 2000 Jahren hat sie das schon vorausgesagt für die heutige Zeit. Wir lesen einmal aus 2. Timotheus 3 die ersten 5 Verse. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also die Pfingstler und Charismatiker sagen, die letzten Tage sind eine glorreiche Zeit der Massenerweckung. Der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Millionen bekehren sich. Es geschehen Zeichen und Wunder überall. Neue Propheten. Die Bibel sagt, die letzten Tage werden eine schlimme Zeit sein. Eine Zeit des Niedergangs. Eine notvolle Zeit. Wer hat recht? Nun, Gottes Wort hat recht, ganz gewiss. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wenn wir nachdenken über die heutige Zeit, ich denke immer wieder, wie treffend ist dieses prophetische Wort. Der Geist Gottes hat es vor 2000 Jahren niederschreiben lassen. Aber wir leben heute in dieser Zeit, wo Menschen sagen, ich bin gläubig, ich gehöre auch zur Gemeinde Jesu Christi. Aber sie leben wie die Heiden. Nur ein Beispiel, in Idea Spektrum, in der Jugendbeilage, war vor einiger Zeit ein Bericht zu lesen von einem jungen Studentenpärchen. Und die haben studiert und haben zusammengelebt und dann kam ein Kind. Und dann haben sie gesagt, na ja, es ist ja schwierig, wir studieren noch, aber wir wollen uns freuen und Gott dankbar sein für das Kind und beten. Und es waren scheinbar Christen. Aber die haben unverheiratet zusammengelebt. Die waren nicht verheiratet. Die haben eine Ehe ohne Trauschein geführt. Und kein Kommentar von Idea. Keine Anmerkung, dass da etwas nach der Bibel Sünde ist mit dem unverheiratet Zusammenleben. Das wird einfach als selbstverständlich hingenommen. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Dass man sagt, ja, wir sind auch Christen, aber wir leben wie die Welt. In Unzucht, in Hurerei, so sagt es die Bibel. Unverheiratet Zusammenleben ist Hurereisünde. Das ist böse. Das bringt das Gericht Gottes. Die Bibel. Wer sagt es heute noch? Wer verkündigt es heute noch? Ja, also da ist ein Abbruch, ein Umbruch. Es gibt doch eine äußere Fassade von Gottesfurcht. Man sagt, jawohl, wir glauben auch an Jesus Christus. Wir wollen alle Christus nachfolgen. Aber dann geschehen so seltsame Dinge. Dass man zum Beispiel anfängt und sagt, ja, wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben nur an Jesus. Das auch schon gehört. Das ist moderne evangelikale Verkündigung. Da macht man plötzlich einen perfiden, einen teuflischen Unterschied. Ein Unterschied, der dialektisch ist, aber nicht biblisch. Denn an welchen Jesus glaubst du denn? Glaubst du an den katholischen Jesus? Damit wirst du nicht gerettet. Glaubst du an den protestantischen, modernliberalen Jesus, der nicht auferstanden ist, der nicht der Sohn Gottes war? Damit wirst du auch nicht gerettet. Glaubst du an den Jesus der Zeugen Jehovas? Oder an den der Pfingster, der in Visionen erscheint? Oder glaubst du an den Herrn Jesus Christus der Bibel, den gekreuzigten und auferstandenen? Das ist die große Frage. Es gibt viele Jesuse. Es gibt viele andersartige Jesusgestalten und andersartige Evangeliumsbotschaften in der heutigen Zeit. Es gibt viele, die haben nur einen äußeren Schein von Gottesfurcht, aber sie glauben nicht wirklich und sie kennen den Heiligen Geist nicht, die Wiedergeburt, die Geburt von oben, die Kraft der Gottesfurcht darstellt. Und es ist heute unsere Situation, eine Menge Namenschristen. Und wisst ihr, das kann man auch in evangelikalen Publikationen lesen. 2 Milliarden Menschen haben das Evangelium schon gehört und sind gerettet. 5 Milliarden müssen wir noch erreichen. Würdet ihr dieser Berechnung zustimmen? Wo ist denn da der Rechenfehler? Der ist gewaltig. Es werden nämlich alle Namenschristen, alle, die einmal besprenkelt wurden, in der orthodoxen Kirche, in der katholischen Kirche, in den liberalen, bibelkritischen, protestantischen Kirchen als Kinder Gottes und Errettete gezählt. Dann kommt man auf 2 Milliarden. Wenn man die echten zählt, ihr Lieben, dann kommt man vielleicht auf 200 Millionen, aber nicht auf 2 Milliarden. Die wahre Gemeinde ist immer eine Minderheit gewesen, eine kleine Schar. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und heute will man groß und angesehen vor der Welt sein. Man will die große Masse erreichen, man will etwas darstellen. Und dann brüstet man sich mit Hunderten von Millionen von Scheinchristen und sagt, wir alle gehören doch zusammen. Orthodoxe, katholische, werden wir heute Abend noch drauf kommen. Die große ökumenische Einheit, die ist längst Wirklichkeit. Ich lese Idea Spectrum. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Vortrag hier auch halten kann. Weil ich mich Woche für Woche informiere über das, was im Kreis der Evangelischen Allianz alles vorkommt. In der neuesten Ausgabe ist eine katholische, was ist sie, eine Laiendiakonin oder sowas, hat praktisch das einleitende Grußwort in der Ausgabe der Zeitschrift der Evangelischen Allianz. Und sie erzählt etwas über Diakonie, wie sie da die Caritas aktivieren wollte für so irgendwelche sozialen Projekte. Und das ist wie selbstverständlich. Wie selbstverständlich kommen immer mehr katholische Christen, die ganz normal von ihrem Glauben, von ihrer Religion erzählen. Und das wird selbstverständlich gesagt, das ist das Gleiche wie wir. Ist es nicht. Da besteht ein ganz entscheidender Unterschied. Das ist nämlich ein falsches Evangelium. Und man feiert mit vielen Worten 500 Jahre Reformation. Aber das, was die Reformatoren damals erkannt haben, das hat man längst über Bord geworfen. Nicht nur in der evangelischen Kirche Deutschlands, sondern auch bei den Evangelikalen. Man kann das schon gar nicht mehr zählen, wie oft die Führer der Weltallianz zur persönlichen Audienz bei Papst Franziskus waren. Die überschlagen sich geradezu. Und man hat den Eindruck, die evangelikale Allianz ist vielleicht vor dem ökumenischen Weltrat der Kirchen in der katholischen Kirche oder mit ihr eng verknüpft. Die haben es sehr eilig, die Einheit mit Rom zu suchen. Das sind zum Beispiel so Entwicklungen, die sollten einen nachdenklichen, ernsten Gläubigen erschrecken und aufwecken. Das ist nicht gesund. Das sind verkehrte Dinge, die hier laufen. Ich lese noch ein weiteres Bibelwort aus dem 2. Timotheus 4 und da ist, denke ich, auch eine Wurzel für viele solche Fehlentwicklungen genannt. Ich lese mal ab Vers 1 bis Vers 5. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird. Um seine Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Auch das ist eine Weissagung, eine prophetische Äußerung auf die heutige Zeit, die erschreckend stark, massiv in Erfüllung gegangen ist und geht, vor unseren Augen. Ich weiß nicht, wie weit Sie oder ihr das mitbekommen. Aber ich weiß zum Beispiel einer schweizerischen Gemeinde, die auch eine erweckliche Vergangenheit hatte, freie evangelische Gemeinden, wo die Ältesten und Verantwortlichen zu dem Prediger kamen und gesagt haben, wir wollen dich nicht länger haben. Wir können deine Botschaft nicht mehr hören. Die Botschaft von der Heiligung, von mit Christus gekreuzigt sein, wir wollen das nicht. Wir wollen eine andere Botschaft und deswegen musst du gehen. Dann haben sich einen anderen Prediger gesucht. Dasselbe habe ich selber mitbekommen. Ich durfte eine persönliche, freundschaftliche Beziehung mit Linhard Pflaum haben, dem Leiter der Liebenzeller Mission von einstens. Und ich habe ihn genau in der Zeit kennengelernt, wo er eigentlich dann ganz schnell in Liebenzell abgesägt wurde. Er musste also kurz bevor er normalerweise in Ruhestand gegangen wäre, gehen. Und dann haben sie einen Pfarrer geholt, ich weiß nicht, ob er den kennt, den Hans-Peter Wolfsberger, der ein Taizé-Fan war, der angefangen hat, Ikonen und Kerzen aufzustellen in Liebenzell. Und da wurden die ganzen alten Gebräuche und bibeltreuen Regeln und Linien abgeschafft ganz schnell. Und es ging ganz schnell, wehte ein mächtiger liberaler Wind. Das sind solche Dinge. Man will die biblische Lehre, man will den bibeltreuen Weg nicht mehr haben, nicht mehr hören, nicht mehr sehen, sondern man will einen anderen Weg gehen. Man will auf dem breiten Weg in den Himmel kommen. Das ist eigentlich ganz kurz gesagt die moderne Entwicklung. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst sündigen, du kannst locker und weltförmig leben. Du kommst trotzdem in den Himmel. Gar kein Problem. Hauptsache, du hast irgendwann mal ein Übergabegebet an einen Jesus gesprochen. Und das ist ein grober Irrtum. Auch wieder so Schlaglichter. Idea schwärmt von einem Ehepaar, das ein riesiges Bierzelt auf dem Oktoberfest betreibt und die angeblich evangelikale Christen sind. In diesem Bierzelt werden Tag für Tag im Oktoberfest betrunkene Menschen bis zur Volltrunkenheit abgefüllt. Und daran wird Geld verdient und dieses Geld wird dann in fromme Projekte gesteckt. Wisst ihr, und früher, als das Christentum noch echt war, hat man den Leuten gesagt, Junge, wenn du ein Kneipenwirt bist, dann wirst du, wenn du dich bekehrt hast, dann hörst du sofort auf damit. Und heute sagt man, oh wie wunderbar, wir haben einen Kneipenwirt, lasst ihn ein christliches Zeugnis abgeben vor der Öffentlichkeit und er kann doch den Leuten, wenn er ihnen den Alkohol serviert, gleich noch ein Neues Testament mit dazu servieren. Oder wir haben christliche Fußballspieler und die werden als Werbeträger für den Glauben vermarktet und ihr Zeugnis ist, habe ich auch von einem gehört, ja, ich bin Christ, deswegen faule ich weniger als andere Profis. Ich weiß nicht, ob das so ein überzeugendes christliches Zeugnis ist. Für mich nicht. Früher war klar, wenn du Schauspieler warst und hast dich bekehrt, fliehe, wechsel den Beruf, bist am falschen Platz. Und heute jubelt man über solche Leute und sagt, hier, du kannst gleich bei der nächsten Evangelisation ein Interview geben und eine Starvorstellung machen. Ja? Da ist irgendetwas verschoben. Irgendetwas stimmt nicht mehr. Und wisst ihr warum? Weil die Menschen das Wort Gottes, die Bibel, nicht mehr verbindlich nehmen. Die modernen Evangelikalen haben die Bibel als Grundlage ihres Glaubens weitgehend verlassen. Das ist die zentrale Not, zusammen mit dem, dass man dem Herrn Jesus nicht mehr biblisch nachfolgen will. Was ist denn biblische Nachfolge? Nun, wir wollen einmal zwei Worte lesen aus Matthäus 16 zunächst einmal, was der Herr über biblische Christusnachfolge sagt. Das schmeckt uns nicht, das klingt auch nicht sehr zeitgemäß, aber es ist ewig. Matthäus 16, Abvers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, und da steht Psyche, das seelische Eigenleben, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Echtes Glaubensleben bedeutet Bruch mit der Sünde, bedeutet Bekehrung, nicht einfach nur ein Übergabegebet bei Pro Christ untermalt von sanften Melodien, seelisch aufgeputscht von irgendwelchen Leuten noch womöglich dazu gedrängt, sondern dass man ganz bewusst einen Bruch vollzieht mit dem alten Sündenleben, dass man sein Leben dem Herrn Jesus wirklich übergibt. Das ist biblische Bekehrung. Und es bedeutet auch einen Bruch mit dem alten Sündenleben. Dann kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher, fromm frisiert. Als ich mich bekehrt habe, da habe ich zum Beispiel meine ganzen Rock- und Pop-Schallplatten, das waren nicht so furchtbar viele, aber 40, 50 werden das gewesen sein, die habe ich zerbrochen und auf den Müll geschmissen. Und für mich war das Thema Rockmusik erledigt. Und heute, wenn manche junge Christen sich bekehren, dann wechselt sie von Black Metal zu White Metal oder von weltlichem Hip-Hop zu christlichem Hip-Hop in Anführungsstrichen. Aber sie lassen diese teuflische, dämonische, unreine Musik, die letztlich Menschen verführt, sie lassen nicht davon, sie brechen nicht damit, sondern sie machen sie einfach weiter. Und verschiedene andere Dinge auch, die sie in ihrem alten Leben getrieben haben. Also man merkt nicht mehr, dass da das Kreuz am Anfang einer wirklichen Bekehrung und Christusnachfolge steht. Und es bedeutet, das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, mein Eigenleben ist im Tod. Ich bin hingerichtet. Das bedeutet, mit Christus gekreuzigt sein. Ich bin hingerichtet. Ich bin meinem Eigenleben gestorben. Jetzt hat der Herr Jesus das Sagen in meinem Leben. Und seine Auferstehungskraft soll in mir sich entfalten. Nicht mehr meine eigene fleischliche Seelenkraft. Und dann ist das Leben verändert. Dann klären sich Dinge. Dann geschieht eine Kehrtwende, eine Abkehr von bösen, fleischlichen, weltlichen Lebensformen. Und das ist heute weitestgehend verloren gegangen. Man predigt nicht mehr das biblische Evangelium, sondern man predigt eine Light-Version. Wir kennen das ja, das ist Denglisch, finde ich schrecklich eigentlich, aber Light-Version heißt einfach abgespeckt, leichter verdaulich scheinbar, hat nicht so viele Folgen, ist einfach modern. Und dieses Light-Evangelium heißt, wenn du Probleme in deinem Leben hast, nimm Jesus an, er löst alle deine Probleme, du hast einen Freifahrtschein in den Himmel und kannst so weiterleben wie bisher. Ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, aber es ist leider nicht sehr viel verkürzt. Und das ist ein falsches Evangelium. Das ist Betrug an den Menschen, ihr Lieben. Das ist nicht der Weg, auf dem wirkliche Christusnachfolge geschehen kann. Ja? Also wer sein Eigenleben verliert, es kostet einen Preis, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Es hat auch einen Lohn, den Lohn der Herrlichkeit, aber den gibt es nicht einfach billig umsonst. Die Gnade ist geschenkweise, aber die Nachfolge kostet dich das Leben. Und das verkündigt man heute nicht mehr so gern. Und deswegen gibt es viele Menschen, die sich Christen nennen, die aber nie verstanden haben von der Bibel her, was echte Nachfolge bedeutet. Dann kommt noch dazu, dass unter den Evangelikalen eigentlich wortgetreue Bibelübersetzungen immer weiter ins Hintertreffen kommen, sondern man moderne Übertragungen wie Hoffnung für alle oder Gute Nachricht oder Neues Leben oder NGÜ oder NEÜ liest. Und das ist auch Bibelleid, eine verwässerte, menschlich verfälschte Bibelübertragung, die scheinbar leichter verständlich ist, in der aber ganz viele biblische Wahrheiten weggelassen werden. Ich habe hier bei meinen Broschüren eine Broschüre über moderne Bibelübersetzungen unter der Lupe, da weise ich das nach in einem Vergleich dieser modernen Übertragung mit wortgetreuen Bibeln, dass da ein falsches Gottesbild und eine falsche Vorstellung von Nachfolge und Glaubensleben vermittelt wird durch diese modernen Übertragungen. Das heißt, die Menschen haben schon gar nicht mehr das kernige, wirklich echte Wort Gottes, sondern sie haben eine verwässerte, verfälschte Version davon. Und sie merken es gar nicht mehr, dass da ein Widerspruch besteht zwischen ihrem Leben und dem, was Gottes Wort lehrt. Und das ist tragisch. Das ist im Grunde schrecklich. Also diese echte Nachfolge, das ist etwas, was einfach fehlt, was nicht mehr wirklich gelehrt wird. Und das andere hängt eben damit zusammen. In Johannes 14, da lesen wir auch etwas, was heute nicht mehr so populär ist. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Gehorsam. Wann habt ihr das Wort das letzte Mal in der Predigt gehört? Ich hoffe, ihr hört es noch. Aber viele Evangelikale müssten wahrscheinlich ganz weit zurückschauen, bevor sie dieses Wort irgendwann mal sich erinnern, in einer Predigt gehört haben. Oder? Es wird heute nicht mehr gelehrt, dass das Wort Gottes für einen Nachfolger Jesu Christi verbindlich ist. Dass Gehorsam von uns gefragt ist, wenn wir dem Herrn angehören. Man redet da sehr gerne davon, dass derjenige, der sowas sagt, gesetzlich ist. Aber Entschuldigung, gesetzlich im biblischen Sinn heißt, dass jemand sagt, ich muss die Gebote halten, um mir das Heil zu verdienen. Und das ist falsch, das ist eine Irrlehre. Sondern die Bibel sagt, Christus gibt uns das Heil geschenkweise, wenn wir an ihn glauben. Und dann treten wir in die Nachfolge. Und in der Nachfolge zählt Selbstverleugnung, haben wir vorher gehabt, mit Christus gekreuzigt. Und es zählt Gehorsam, dass wir das Wort Gottes befolgen. Dass es die verbindliche Richtschnur ist für unser Leben. Dass wir nicht mehr sagen, ach, ich hätte es gerne so gelöst, das Problem. Sondern dass wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Was sagt denn dein Wort? Und ganz viele moderne Christen leben so, dass sie eben einfach das machen, was ihnen gefällt und gar nicht nach der Bibel fragen, gar nicht fragen, Herr, was ist dein Wille, sondern letztlich soll Gott das absegnen, was man sich selber so vorstellt und gerne hätte. Und es ist auch nicht echtes Glaubensleben. Das sind fundamentale Dinge verschoben worden, die im 19. Jahrhundert noch glasklar waren. Wenn ihr mal Fieban lest oder eben Modersohn oder Steinberger, ich glaube, für manche wäre das, für Jüngere wäre das ein total interessantes Erlebnis, weil sie da aus einer anderen Welt etwas hören. Es ist immer noch deutsche Sprache, aber es ist eine andere Welt. Aber das war früher den Menschen klar. Das war für sie deutlich, was Christusnachfolge bedeutet. Steinberger hat einmal dieses schöne Büchlein geschrieben, Der Weg dem Lamme nach. Tut ganz gut, sowas heute mal wieder zu lesen. Da merkt man, oh, wie weit sind wir eigentlich abgedriftet. Wie stark sind wir als Christen heute unter dem Einfluss des Zeitgeistes. Heute macht man das halt so. Wer ist man? Was ist unser Maßstab? Was prägt uns? Prägt uns das Wort Gottes oder prägt uns der Zeitgeist? Leider ist es ein Kennzeichen des Evangelikalismus, dass er ganz massiv vom Zeitgeist geprägt wird und das Wort Gottes immer mehr preisgibt und opfert. Ein Beispiel vielleicht, in seinem Fernsehinterview hat Jürgen Werth, damals war er glaube ich sogar Vorsitzender der Allianz, ein Sprecher der Allianz, gesagt, ach wissen Sie, wir Evangelikalen sind gar nicht mehr so wortklauberisch und so eng mit dem Bibelwort. Ich zum Beispiel glaube auch nicht mehr, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Ich glaube auch, dass es Millionen Jahre sind. Und die meisten in der Allianz denken genauso. Sehr interessant, sehr interessantes Zeugnis. Der hat es vor einer liberalen Theologin abgegeben aus der evangelischen Kirche. Die war bestimmt hoch befriedigt, dass das so ist. Inzwischen werden die Evangelikalen zunehmend auch als Dialogpartner der liberal-theologischen evangelischen Kirche und der römischen katholischen Kirche gesehen. Aber sie haben den Sinn vom Herrn und von seinem Wort abgewichen. Das ist der Preis dafür. Die Kirche freut sich, wenn jemand sagt, ich glaube nicht mehr an die 6-Tage-Schöpfung. Aber freut sich unser Herr? Ist es noch der biblische Glaube? Aber selbstverständlich hat Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen. Wir können staunen darüber, dass er sich dafür 6 Tage Zeit genommen hat. Es könnten auch in 6 Sekunden gewesen sein. Das wäre überhaupt kein Problem für Gott, oder? Kein Problem. Aber da merkt man, der Wissenschaft wird mehr geglaubt als der Bibel. Und man passt lieber die Bibel an die Wissenschaft an, anstatt zu sagen, was diese ungläubigen Wissenschaftler alles zu erforschen meinen. Das interessiert mich nicht. Wisst ihr, der ursprüngliche biblische Glaube stellt fest, dass Gottes Wort, die Bibel, eine höhere Art von Wahrheit ist, als alles, was irgendein menschlicher Wissenschaftler feststellen kann. Und das haben die Evangelikalen aufgegeben. Wisst ihr, es ist ja lustig, ich meine, ich bin selber Wissenschaftler, ich habe auch studiert, in dem Sinne Magisterabschluss gemacht in Geisteswissenschaften. Aber es ist lächerlich, dieser Wahrheitsbegriff der Wissenschaft ist einfach lächerlich. Der ist so armselig. Was können denn die Wissenschaftler? Die können letztlich nur in einer sehr unvollkommenen Weise die genialen Spuren nachzeichnen, die der Schöpfer in der Schöpfung geschaffen hat. Ist ja so interessant, ne? Da gibt es ja das Atom. Und Atomos heißt auf Griechisch das Unteilbare. Das war einmal in der Vorstellung der griechischen Philosophen das kleinste Teilchen, das man nicht mehr teilen kann. Inzwischen hat die Atomphysik, ich glaube, weit über 200 Teilchen festgestellt, in die das Atom unterteilbar ist. Und jetzt fangen sie an und sagen, ja, eigentlich sind es gar keine Teilchen, sondern Wellen. Eigentlich verstehen wir das Ganze gar nicht mit unserem Instrumentarium. Wir stehen vor einem Rätsel. Also heute die moderne Physik, ich bin jetzt kein Fachmann, aber die müssen, damit sie überhaupt noch zurechtkommen, zum Teil sagen, die Photonen sind Teilchen. Und bei anderen Berechnungen müssen sie sagen, sie sind keine Teilchen, sondern einfach Energiewellen. Sonst können sie überhaupt nicht weitermachen. Das heißt, sie wissen weniger als je zuvor. Je tiefer sie eindringen, desto weniger wissen sie wirklich. Und so solide ist die wissenschaftliche Wahrheit, dass wissenschaftliche Bücher alle 10, 15 Jahre umgeschrieben werden müssen, weil nämlich plötzlich all das widerlegt und überholt ist, was früher mit dem Brustton der Überzeugung als die letzte und höchste Wahrheit verkündigt wurde. So toll ist die Wissenschaft. Wollen wir darauf vertrauen statt auf die Bibel? Ja, die Bibel ist ein überzeitliches, überweltliches Wort und ein Buch göttlicher Weisheit und göttlicher Wahrheit. Das hat eine ganz andere Qualität, das hat eine Ewigkeitsqualität. Aber die wird nicht durch intellektuelles Erforschen und Messen erfasst, sondern durch den Glauben des Herzens, der dankbar dafür ist, dass der lebendige Gott sich mitgeteilt hat. Und deswegen die Diskussion über die Irrtumslosigkeit der Schrift ist lebensentscheidend. Das ist nicht irgendein Theologengehacke, sondern wenn jemand die Irrtumslosigkeit der Schrift verlässt, und auch das ist in der Mehrzahl eben der evangelikalen Kreise längst die Regel, dann hat er Gott verlassen. Dann hat er Christus verlassen. Ich bin überzeugt, dass keiner, der der Bibelkritik glaubt, ewiges Leben hat und gerettet ist. Glaube ich nicht. Weil an was glauben die denn dann, wenn sie nicht an die Wahrheit Gottes glauben? Echter Glaube erkennt die Kraft und die Herrlichkeit und die Wahrheit des Wortes Gottes und nimmt es in einem kindlichen Herzen an. Diesen Glauben dürfen wir uns erbitten, aber kein anderer Glaube ist echter Glaube. Der Glaube, der sagt, ich glaube der Bibel dann, wenn die Wissenschaft nachgewiesen hat, dass die Bibel recht hat, das ist kein Glaube, sondern das ist Irrglaube, das ist Wissenschaftsglaube, aber nicht Bibelglaube. Entweder erkenne ich, dass in der Bibel ein Höherer spricht, Gott selbst spricht, oder ich bin immer noch in der Finsternis. Und deswegen ist diese Abkehr von der biblischen Wahrheit eine schreckliche Seuche unter den Evangelikalen. Ich möchte das einmal einfach deutlich machen. Es ist eine Frucht der Anpassung an die Welt. Auch wieder so ein Beispiel. Die FTA Gießen war früher relativ bekannt als eine relativ bibeltreue evangelikale Ausbildungsstätte. Ja, das heißt, die haben geglaubt und verkündigt, dass die Bibel irrtumslos ist und dass sie praktisch in allem wahr ist. Und dann haben sie sich beworben um eine wissenschaftliche Zulassung als wissenschaftliche Hochschule, damit sie Magisterabschlüsse abverteilen. Ja, das ist heute notwendig, weil der heutige Bibelschüler ist nicht wie früher jemand, der eine Berufung hat und bereit ist, Opfer zu bringen, sondern der sagt, ich gehe vielleicht schon auf eine theologische Hochschule, aber ich will BAföG haben. Und BAföG gibt es eben nur, wenn es ein wissenschaftliches Studium ist. Und wissenschaftliches Studium gibt es nur, wenn es von einer weltlichen Universität oder Einrichtung sozusagen für gut geheißen wird. Und der Preis dafür ist, die Bibelkritik muss eingebracht werden. Also die weltlichen Wissenschaftler sagen ja, die evangelikalen Hochschulen sind nicht wissenschaftlich, weil sie ja die liberale Theologie, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Theologie ignorieren und sich nur auf ihre gläubigen Leute stützen. Das können wir nicht anerkennen, das ist nicht förderungswürdig. Die FTA Gießen hat deswegen aus ihrem Glaubensbekenntnis die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Schrift rausgenommen. Weil die war den liberalen Theologen ein Dorn im Auge. Und sie hat sich verpflichten müssen, liberal-theologische Irrlehrer in den lese, in die verbindliche Lektüre ihrer Studenten aufzunehmen. Ja, also wenn man da studiert, muss man, was weiß ich, auch Bultmann oder Woltmann oder solche die bibelkritischen Leute jetzt lesen. Und damit ist der Bibelkritik eine Tür geöffnet. Und man merkt es auch, wenn dann zum Beispiel der Dekan dieser Hochschule sagt, dass ein Buch von Ratzinger, von dem früheren Papst Benedikt, dass das ein bibeltreues Buch sei, das Buch von über Jesus von Nazareth. Ja. Da kann ich nur sagen, das ist so naiv und irregeführt, das ist erschreckend. Der Papst hat natürlich kein bibeltreues Buch geschrieben, sondern der Papst weiß ganz genau, dass er auf der einen Seite die Evangelikalen umzirzen kann, wenn er sagt, jetzt nehmen wir mal an, dass alles wahr ist, was über Jesus gesagt wird. Und trotzdem weiß er um die Vorschriften der katholischen Kirche, da muss Bibelkritik angewandt werden. Ja, das gehört mit zu den verbindlichen Richtlinien für theologische Arbeit bei der katholischen Kirche, dass historisch-kritische Bibelkritik mit benutzt werden. Also, es kommt immer mehr dazu, dass praktisch die Maßstäbe von Bibeltreue aufgeweicht werden, dass man abweicht von dem Wort Gottes. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, an dem Punkt Frauenordination. Das war ja ein Thema, inzwischen ist es kein Thema mehr in den evangelikalen Kreisen oder fast nicht mehr. Und da ist es eben so, dass auf der einen Seite die Bibel da etwas ganz Deutliches und Klares sagt, und das gilt heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Da lesen wir nämlich ab Vers 11 in 1. Timotheus 2, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Das ist heute ein Ärgernis. Das entspricht natürlich heute, widerspricht 100% der feministischen Grundausrichtung unserer Gesellschaft. Es ist klar, in einer Gesellschaft, in der eine Frau nicht nur Kanzlerin ist, sondern auch eine Frau Verteidigungsministerin, da wirkt es sehr veraltet, wenn in einer christlichen Gemeinde nur die Männer Leitungsaufgaben haben. Also dann schafft man doch diesen alten Zopf einfach ab, oder? Den kann man doch abschneiden. Man muss sich dann vielleicht eine Begründung dafür überlegen. Ja, Paulus war frauenfeindlich, sagen manche evangelikale Theologen. Oder das war die Kultur des ersten Jahrhunderts. Heute haben wir eine andere Kultur, dann gilt es nicht mehr. Ja. Es ist nur traurig, dass das gar nicht mit der Kultur begründet wird, sondern mit Adam und Eva, mit dem Sündenfall und damit, dass Adam das Haupt ist und der Mann die Stellung der Autorität in der Gemeinde hat. Nicht, weil er besser wäre oder klüger, sondern weil er ein Schattenbild auf Christus ist und die Frau ein Schattenbild auf die Gemeinde. Das lehrt uns Epheser 5. Wenn man mal in einem gehorsamen Herzen drüber nachdenkt, dann merkt man, diese göttlichen Ordnungen sind weise, die sind nicht verkehrt, die sind auch nicht zeitbedingt, sondern die sind überzeitlich. Sie haben einen tiefen Sinn, aber man will das gar nicht mehr hören. Und inzwischen ist es nicht nur so, dass also es in den meisten Gemeinden der evangelikalen Welt Ältestinnen, Pastorinnen und Predigerinnen gibt, sondern die Allianz selber hat es ausdrücklich begrüßt, dass mehr Frauen in diese Leitungs- und Predigtdienste kommen und hat gesagt, wir wollen auch in den Hauptvorstand mehr Frauen berufen, wir wollen ein Signal setzen, dass wir das fördern wollen. Den Bruch von Gottes Wort. Also das heißt, man hat Christus abgesetzt als Herrn und managt die Gemeinde selber. Das ist letztlich das, was da geschehen ist. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, und das ist ein Schlüssel für die ganzen Apostelbriefe, da sagt er etwas auch sehr Unzeitgemäßes, aber in Vers 37 lesen wir, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also das, was der Apostel Paulus in seinen Briefen schreibt und der Apostel Petrus und Johannes genauso, das sind nicht die Meinungen von Apostel Paulus oder Petrus, sondern das ist das Wort des Herrn. Das war früher eigentlich klar. Aber heute wird es nicht mehr so gelehrt, sondern man sagt, naja, das müssen wir relativieren, das müssen wir so sehen und so und so und so. Und dann kommt zum Schluss das Gegenteil von dem raus, was einfach dort steht. Und das ist Theologie, aber das ist nicht biblischer Glaube und auch nicht Glaubensgehorsam. Und da sehen wir ein ganz großes Abweichen von Gottes Wort, von der Schrift. Man bricht das Wort Gottes und man öffnet sich dem Zeit- und Weltgeist. Und das ist jetzt natürlich noch viel stärker so, was jetzt auch die ganzen Fragen der Homosexualität betrifft. Ja, auch da wird es so sein, dass die Evangelische Allianz der Evangelischen Kirche mit etwa 5 Jahren Zeitverzögerung nachfolgt. Das wage ich mal zu prognostizieren. Ich fürchte, ich liege nicht falsch. Das war auch bei der Frauenordination so. Die Evangelische Kirche hat angefangen und dann haben die Evangelikalen nachgezogen. Und so geht es weiter, auch mit der Schöpfung durch Evolution. Ja, auch da, man geht immer weiter weg von den Grundsätzen von Gottes Wort und man öffnet sich immer mehr den Irrtümern der Welt und der liberal-theologischen Christenheit, weil man Gottes Wort nicht mehr einfältig festhält. Und wisst ihr, wenn wir wirklich uns zu dem Herrn Jesus bekehrt haben und ihn lieben und ihm angehören, dann ist doch das Bibelwort, dann lieben wir es doch als die Unterweisung und Anweisung unseres Herrn. Wir lieben die Lehre der Bibel, weil sie uns etwas über den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk und unseren Glaubensweg zeigt. Wir lieben aber auch die Gebote der Bibel. Wir lieben die Gebote der Bibel, weil wir wissen, der gütige Gott hat sie uns gegeben, um uns zu beschützen, zu bewahren und zu segnen oder aus irgendwelchem anderen Grund. Was meint ihr? Das ist doch Gottes Liebe und Gnade, auch wenn er uns Warntafeln aufzeigt und sagt, unverheiratetes Zusammenleben ist Hurerei, das ist Sünde, das ist tödliche Sünde. Das ist nicht, dass Gott uns irgendetwas missgönnt, was uns gut täte, sondern er weiß, dass es verderblich ist. Und dann wollen wir doch mit Freuden von Herzen all den Geboten, die unser Herr Jesus uns gibt, kein einziges ist umsonst, kein einziges ist veraltet, kein einziges ist schlecht für uns, sondern sie sind alle in unserem Besten, zu unserem Besten und für uns das Allerbeste. Oder? Oder nicht? Da denkt mal drüber nach. Wie steht unser Herz dazu? Unser Herz ist von Natur aus rebellisch. Unser Herz ist von Natur aus geneigt, wenn es ein Gebot hört und das Wort Gehorsam. Früher bin ich da zusammengezogen. Ich komme aus der antiautoritären Bewegung. Ich bin ein 68er. Aber als ich mich bekehrt habe, da durfte ich lernen, dass Gehorsam etwas Gutes ist und dass Autorität etwas Gutes ist. Früher habe ich gesagt, trau keinem über 30 und keine Macht für niemand. Und dann durfte ich im Wort Gottes lernen, dass alle Autorität eigentlich von Gott aus und dass es heilsam für uns ist, dass wir uns unterordnen dürfen. Der natürliche Mensch sagt, wieso denn? Ich bin doch so gut und so klar und weiß alles und kann alles. Wieso soll ich mich irgendjemand unterordnen? Ja. Tja, aber wenn wir die Bibel glauben, wissen wir, ich bin sündig und in vielem geneigt, verkehrt zu gehen, weil mein Fleisch noch in mir ist. Ich brauche Gebote, ich brauche Autorität, ich brauche auch Unterordnung. Brauchen wir alle. Oder? Oder nicht? Wisst ihr, wenn das Wort Gottes, wenn wir das ernst nehmen, dann fängt es nämlich an unseren Herzen zu arbeiten. Dann schneidet es und scheidet Geist und Seele und fängt an, uns zu verändern. Und genau das will man heute nicht mehr. Man will unverändert seinen Weg weitergehen und ein christliches, frommes Mäntelchen drumherum breiten. Ja, aber das ist kein echtes Christentum. Und das ist die Not, die eben in den evangelikalen Kreisen immer mehr um sich greift. Auch wenn es da sicherlich noch echte, ernsthafte Christen gibt, das wollen wir gar nicht bestreiten. Aber ich frage mich, ob das noch die Mehrheit ist. Ich fürchte, nein. Das nächste ist der Sauerteig des Charismatismus, breitet sich aus unter den Evangelikalen. Ich war früher Pfingstler und Charismatiker. 4 Jahre lang, mit vollster Überzeugung. Wir haben das sehr ernst genommen. Wir waren Kenneth Hagin-Anhänger. Wir haben geboten, freigesetzt. Wir haben Dämonen ausgetrieben. Wir haben in Zungen geredet, meine Frau und ich. Und irgendwann hat Gott uns gezeigt, das ist Verführung. Uns brach eine Welt zusammen. Wir waren erstmal völlig von der Rolle und mussten uns erstmal ganz neu orientieren. Aber wir haben gewusst, wir müssen mit dieser Sache brechen. Und als ehemaliger Pfingster kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe das genau studiert. Die Berliner Erklärung ist zutiefst wahr und sie war ein großer Segen für die Gläubigen in Deutschland. Und andere ehemalige Pfingster, Karlmann Kaufmann oder so, die können das genauso bezeugen und bestätigen. Diese Brüder haben gerungen, die haben es sich nicht leicht gemacht, die haben diese Geister geprüft mit allen möglichen biblischen Mitteln und haben festgestellt, es ist ein Geist von unten und da kann ich nur sagen, Amen, es ist ein Geist von unten. Und was hat man jetzt gemacht? Man hat in einer feierlichen Jubiläumsveranstaltung, ich glaube es war 1989, die Berliner Erklärung für überholt erklärt und hat die Evangelische Allianz für die Pfingster geöffnet. Damit kam eine Flut von charismatischen Einflüssen in die evangelikalen Kreise hinein und es kam eine Flut von letztlich auch eben Irreführung. Ich möchte das nicht groß ausführen, aber ich möchte einfach noch mal kurz festhalten, dass eben die charismatische und Pfingstbewegung eine Erfüllung der Prophetien des Herrn Jesus über die Endzeit ist, wo er eben auch sagt, Vers 11 in Matthäus 24, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Also in der Endzeit haben wir falsche Lehrer, dazu gehören auch die Bibelkritiker, und wir haben falsche Propheten. Das heißt, Leute, die sagen, wir haben eine neue Botschaft von Gott, wir haben eine Vision, wir haben ein Wort vom Herrn für dich. Und dann geht's los. Und ich habe viele, viele solche falsche Prophetien gehört. Wie oft haben wir gehört, Gott gibt die große Erweckung in Deutschland, das Feuer bricht aus, Millionen, Hunderttausende bekehren sich. Und? War nichts. Ein pfingstlerischer Prophet hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass er 6 Millionen Christen in Deutschland besonders berufen wird, an die Stelle von den 6 Millionen Juden, die die Deutschen umgebracht haben. Das werden Leviten sein, eine Armee Gottes, die die große Erweckung mit vorantreibt. Was war? Nichts davon. Ich kenne eine junge Frau, der wurde geweissagt, du wirst die Hölle plündern in den entferntesten Regionen Asiens. Tausende werden sich bekehren, du wirst Wunder tun. Ein paar Jahre später habe ich festgestellt, ist eine Hausfrau mit 2 Kindern in Ludwigsburg mit Eigenheim. Und? Ja, was? Was war das jetzt? Waren das jetzt Propheten? Wisst ihr? Das Alte Testament sagt was ganz Einfaches. Wenn ein Prophet weissagt und es trifft nicht ein, dann sollst du wissen, es ist ein Lügenprophet, ein falscher Prophet. Und heute jubelt man diesen Leuten zu und sagt, wir wollen mehr von dir hören. Vielleicht wird es bei der nächsten Weissagung was. Der Mensch will betrogen werden. Der Mensch will viel lieber von der großen Massenerweckung hören, als was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nämlich, in der Endzeit gibt es den großen Abfall. Und in der Endzeit wird es so sein, das sagt der Herr Jesus in Lukas 17, dass die Gesetzlosigkeit immer mehr überhand nimmt, wie zu den Zeiten Noahs und sogar zu den Zeiten Sodoms. Und wisst ihr, wenn wir das mal ernst nehmen, dass in der Endzeit die Welt wird wie Sodom, dann müssen wir heute aufhören, wenn wir die Nachrichten hören, müssen sagen, jawohl, das erfüllt sich vor unseren Augen, oder? Das ist doch das. Es wird so sein, dass nur ganz wenige noch gottesfürchtig und gläubig sind am Ende. Dass nur eine kleine Minderheit gerettet wird und die große Masse wird immer mehr verführt und wird immer gottloser und immer gesetzloser werden. Das sagt die Bibel und das stimmt auch, das erfüllt sich vor unseren Augen. Wer was anderes denkt, der ist hoffnungslos verblendet und hängt irgendwelchen Schwärmergedanken an. Wir werden hier nicht die Millionen bekommen, die sich bekehren. Es gibt wieder eine neue Erweckung mit dem Johannes Hartl. Das ist auch so eine moderne Sache, dass katholische, charismatische Schwärmer-Theologen die breitesten Eingangstüren in alle evangelikalen Kreise haben. Der war in der Bibelschule Wiedenest, bei der Brüderbewegung war er. Der ist der Star in allen evangelikalen Veranstaltungen. Dr. Johannes Hartl, katholischer Theologe, extrem Charismatiker. Und kann halt wunderschön reden. Und sagt den Leuten genau das, woran, wohin ihre Ohren immer jucken. Ist doch schön. Ist doch gut. Mehr davon. Wir wollen noch mehr hören. Und es wird nicht geprüft, was sagt das Wort. Das ist die Tendenz der heutigen Zeit. Und diese Vermischung bedeutet, dass Sauerteig hineinkommt und dass die Irrtümer immer schlimmer werden. Und eine der großen, schwerwiegenden Folgen der falschprophetischen Bewegung der Charismatik ist, dass dieser Irrgeist, dieser Verführungsgeist die Menschen vom Wort Gottes weglenkt zu Erlebnissen, Erfahrungen, Visionen und neuen Botschaften. Wenn du ständig frische Worte Gottes in der heutigen Zeit hörst, dann ist doch die Bibel veraltet mit den 2000 Jahren. Das ist doch nicht mehr interessant. Es gibt doch ganz andere aufregende Sachen, die Gott heute sagt. Oder? Oder ist die Bibel immer noch das verbindliche Wort Gottes? Am Schluss der Bibel, im letzten Buch der Bibel steht, wenn jemand etwas zu diesem Buch der Weissagung hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das heißt, Gott selber hat einen Punkt gemacht und gesagt, bis hierher geht die echte Prophetie. Und alle Leute, die danach aufstehen und sagen, ich habe ein Wort vom Herrn, sind Lügner und Betrüger und sie werden unter das Gericht Gottes kommen, als falsche Propheten. So verstehe ich das. Wer das gerne überprüfen will, es gibt hier auch eine Broschüre, redet Gott heute noch durch Propheten und Wunderzeichen. Ja, das heißt, die Vermischung mit der Charismatik ist immer schlimmer. Ich habe mal von jemand gehört aus dem Schwarzwald, der hat gesagt, oh, bei uns in der Gemeinde ist es drunter und drüber gegangen, da war eine Frau mit Krebs krank und dann haben sie angefangen, ihr Dämonen auszutreiben, weil die gesagt haben, das sind Krankheitsdämonen, die den Krebs verursacht haben. Und dann haben die da eine Austreibung veranstaltet und alles durcheinander und die Frau ist trotzdem krank geblieben. Da sage ich, ja, sag mal, in was für eine charismatische Gemeinde gehst denn du? Ach, das ist ein Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Da habe ich gedacht, so weit sind wir jetzt. Ja, dass extrem charismatische Praktiken in der Liebenzeller Gemeinschaft praktiziert werden. Weil der Sauerteig, das ist auch so eine Grundgesetzmäßigkeit, wenn man ihn mal reinlässt, dann breitet er sich weiter aus. Ja? Und das gilt eben nicht nur für Sünde, sondern auch für Irrlehre, was wir da lesen in 1. Korinther 5. Und das ist auch etwas, was der Evangelikalismus nie so ganz konsequent praktiziert hat und heute eben gar nicht mehr praktiziert. Nämlich die Absonderung von Irrlehre und Bösen. Ich lese mal 1. Korinther 5, ab Vers 6. Da heißt es, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und in Galater 5 lesen wir eben, dass auch Irrlehre, damals konkret die Lehre, dass man sich beschneiden lassen muss, Sauerteig darstellt. Ich lese das mal in Vers 7. Galater 5, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ja? Also die Bibel lehrt, eine Gemeinde, die dem Herrn treu sein will, muss moralische Sünde richten und hinaustun. Zum Beispiel Unzucht. Sie muss aber auch Irrlehre hinaustun. Wenn ich also zum Beispiel Allversöhnung, Pfingstbewegung, irgendwelche anderen Lehren dulde, dann breiten sie sich aus wie ein Sauerteig und die Gemeinde wird dadurch verunreinigt. Das heißt, der Herr kann sich nicht mehr zu einer Gemeinde stellen, die diese Dinge bei sich duldet. Wenn wir die Sendschreiben lesen, da sagt, da tadelt der Herr diese Gemeindeverantwortlichen und sagt, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, Nikolaiten, die Anhänger dieser Isabel, dieser falschen Prophet, auch so ein Schattenbild, das mich an die Pfingstbewegung erinnert und die Charismatik. Diese Dinge sollten nicht geduldet werden. Ephesus wird gelobt dafür, du hast die erkannt, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Ja? Das gibt es natürlich auch, falsche Apostel, ne? Falsche Propheten, falsche Apostel, falsche Lehrer. Das haben wir in der heutigen Zeit. Und falsche Wunderzeichen. Da warnt die Bibel davor. Am Anfang gab es echte Propheten, echte Apostel und echte Wunderzeichen. Und in der Endzeit fälscht der Teufel alle diese Dinge. Und wir haben falsche Propheten und falsche Wunderzeichen und falsche Apostel. Wir selber waren unter einem angeblichen Apostel, der hinterher mit Schimpf und Schande weggejagt werden musste, weil er Ehebruch begangen hat. Aber der war zu unserer Zeit der geistgesalbte große Prophet, von Yonggi Cho bestätigt, der große Mann Gottes. Und hat in Sünde gelebt, schon damals die ganze Zeit. Das wussten wir noch nicht. Also das sind so Dinge, da merken wir, wenn man sich diesen Geistern öffnet, dann kommt auch alle mögliche Perversion und Unordnung hinein. Aber wir wissen zum Beispiel, in der Evangelischen Allianz ist inzwischen einer der massivsten charismatischen Verführer, nämlich der Peter Wenz von Stuttgart, allerdings auch Chef der größten Gemeinde Deutschlands, ne? 4.000 bis 5.000 Gottesdienstbesucher, reklamieren sie für sich. Und er ist jetzt im Hauptvorstand von der Evangelischen Allianz. Der Erfolg macht es möglich. Und inzwischen ist ja der Vorsitzende der Allianz, ist euch sicher auch aufgefallen, ein Pfingstler. Zwar vom Mülheimer Gemeinschaftsverband, der Erhard Vetter, aber das ist ein Pfingstler. Also so weit ist es gekommen, 1989 hat man die Türe ein kleines bisschen geöffnet. Und jetzt ist der Vorsitzende einer. Und das hat eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Der Sauerteig breitet sich aus, wenn man ihn nicht hinaustut, wenn man dem nicht entgegentritt. Wenn du also eine Tür für die Irrlehre nur ein kleines bisschen aufmachst, und das ist der Pragmatismus vieler heutiger Führer, ein bisschen charismatischer Lobpreis, ein bisschen Charismatik schadet nichts. Hauptsache, es wird nicht zu viel. Es belebt doch auch ein bisschen. Die jungen Leute werden vielleicht dadurch geködert und bleiben bei uns. Und dann merkt man nicht, dass man Verderbnis reinlässt und Verführung, und es breitet sich aus, unter der Hand. Da hat man dann gar keine Möglichkeit mehr, irgendwann mal dem zu wehren, sondern dann steht man da und sagt, tja, jetzt ist es passiert, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Und das sind so Entwicklungen, die in vielen, vielen evangelikalen Gemeinden immer mehr um sich greifen, dass der Sauerteig der Bibelkritik immer mehr um sich greift. Viele junge Pastoren sind auf Seminaren ausgebildet. Praktisch alle Seminare haben ein Stück, zumindest Offenheit für Bibelkritik von den Freikirchen. Baptisten schon lang, Methodisten schon lang, FEGs auch schon lang. Da wird Emerging Church gelehrt und liberale Theologie. Und die Leute kommen dann in die Gemeinden rein. Ja, was lehren die? Was predigen die? Ist klar, das, was sie gelernt haben. Und so breitet sich der Sauerteig immer mehr aus. Und das Dritte, was ich erwähnen möchte, ist eben der Sauerteig der Ökumene. Ich habe das ja vorher schon kurz erwähnt. Und das ist eben eine sehr, sehr ernste Sache, weil es ganz klar ist, dass ja letztlich, es war früher auch den Evangelikalen klar, dass die Ökumene auf eine Welteinheitsreligion der Hure Babylon in Offenbarung 17 und 18 hinausläuft. Es muss am Ende, wenn wir die Bibel ernst nehmen, eine große Welteinheitsreligion geben, die von Rom ausgeht, die Stadt mit den sieben Hügeln, die mit dem Römischen Reich, dem wiedererstarkenden endzeitlichen Römischen Reich, verbündet ist und die mit ihrem geistlichen Hurerei, mit den Gräueln des Götzendienstes die ganze Welt befleckt und in ihren Bann zieht. So weit sind wir noch nicht. Aber Rom arbeitet daran, dass genau das zustande kommt. Und der Ökumenische Weltrat der Kirchen arbeitet auch daran. Aber inzwischen arbeiten auch die Evangelikalen aktiv mit an der ökumenischen Einheit. Und ich weiß nicht, wann das so ungefähr begonnen hat, aber das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre so, dass immer mehr die katholische Kirche umarmt wird, dass man sagt, die hat sich doch verändert, das sind doch auch echte Christen, mit denen müssen wir zusammen sein, sonst können wir der Welt kein wirksames Zeugnis geben. Ich könnte die Fülle der Beispiele gar nicht genügend aufzählen, aber was eben ganz deutlich ist, dieser Papst Franziskus hat jetzt eine Charmoffensive auf die Evangelikalen eröffnet. Fing übrigens bei den Pfingstern an, da habe ich mal gesehen, so ein Video, der Kenneth Copeland war mit seinen Pastoren von der Wort des Glaubensbewegung, Rema Church, auf einer großen Pastorenkonferenz und dann spielt der Papst ein Video ein, wo er seine geliebten Brüder, die Pfingstler, umarmen will und sie so sehr liebt und es trennt uns doch nichts und wir sehnen uns nach Einheit mit euch. Und dann fängt er natürlich hier an, Glory, Glory, wunderbar. Und bringt dann eine Botschaft an den Papst, Brother, Bruder im Herrn, wir freuen uns und so weiter. Ja. Und da merkt man, wie dieser schwärmerische Irrtum immer mehr um sich greift. Wir müssen doch alle eins werden. Und dann zitiert man Johannes 17. Haben wir morgen vielleicht noch etwas vertieft hören. Johannes 17 spricht von den wahren Wiedergeborenen. Nicht von den 2 Milliarden Namenschristen, sondern von denen, die wirklich in Christus sind. Neue Kreaturen. Das sind wenige. Und die sind schon eins durch den Geist Gottes in Christus. Und die große Einheit, die da geschmiedet wird, die ist widergöttlich. Die ist antichristlich. Der Papst ist nicht der Antichrist, aber er ist ein Antichrist, ganz klar. Und alle Priester sind auch Antichristen. Ich habe das erst vor kurzem in einem katholischen Buch gelesen. Jeder Priester, der zelebriert, opfert nicht nur Christus, sondern er ist ein anderer Christus. So steht es in der offiziellen katholischen Lehre. Und der Papst ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Und Antichrist heißt ja nicht nur gegen Christus, sondern auch anstelle Christus. Der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und die römische Kirche ist zutiefst antichristlich. Sie sagt, die Priester können anstelle von Christus Sünden vergeben und in den Himmel bringen. Das ist Antichristentum reinsten Wassers. So, und genau da, darauf steuert die Allianz jetzt zu, dass sie letztlich sagt, damit wir in der Welt relevant werden. Relevanz ist das große Zauberwort. Wir müssen etwas gelten bei der Welt. Sagt es die Bibel? Lehrt es die Bibel? Die Bibel sagt, wenn ihr mir nachfolgt, sagt der Herr Jesus, dann wird die Welt euch genauso hassen und verachten, wie sie mich gehasst und verachtet hat. Ist das eine schöne Nachricht? Ja, für den Fleischesmenschen nicht, ne? Lasst uns außerhalb des Lagers gehen und die Schmach des Christus tragen. Habt ihr darüber schon mal eine Predigt gehört in evangelikalen Kreisen? Ich glaube nicht. Das passt nicht dazu, zu der Ideologie. Man will anerkannt sein von der Welt. Man will in der verweltlichten Christenheit eine führende Rolle spielen. Und dafür ist man bereit, alles zu opfern und sich anzubiedern. Das ist im Moment der Kurs der Allianz. Auf der einen Seite hat zum Beispiel Professor Dr. Schirmacher, der in der Deutschen Allianz und in der Weltallianz eine führende Rolle spielt, zum Beispiel auf einem Kongress des Ökumenischen Weltrats der Kirchen erklärt, dass es doch in den letzten Jahrzehnten zwischen dem Ökumenischen Weltrat und den Evangelikalen große Annäherung gegeben hätte. Ja, wie? Ist der Ökumenische Weltrat jetzt fromm geworden? Nein, nein, die Annäherung war ganz andersrum. Die Evangelikalen haben ihre alten biblischen Lehren über den Haufen geworfen und haben sich den liberalen, falschen Lehren der ökumenischen Bewegung angeschlossen, drangehängt. So rum ist die Annäherung gelaufen. Und genauso eben, derselbe Schirmacher war auch schon 2-3 Mal, glaube ich, bei Privataudienzen beim Papst und hat also jetzt verbreitet, der Papst sei bekehrt und ein Kind Gottes und der Papst sei ein Evangelikaler und er würde die ganze katholische Kirche umkrempeln und evangelikal machen. Ja, wer das glaubt, der hat sich noch nie mit dieser Babylon der Großen, der Hure beschäftigt, die schon seit Babel diese Mysterienreligion, die Zauberei, den Götzendienst betreibt. Die katholische Kirche wird sich nie ändern, die kann sich gar nicht ändern. Aber was sie ändert, ist ihre Taktik und ihr äußeres Erscheinungsbild. Das können die wunderbar ändern. Jederzeit, so wie es die Situation erfordert. Aber das bringt man heute durcheinander, weil man will den Zusammenschluss, um selber groß zu sein. Das ehrt natürlich, wenn man eine Privataudienz beim Papst hat, ne? Dann ist man schon wer. Das ist auf einer Ebene mit Obama und Trump war noch nicht mal, aber Schirmacher war schon. Aber das ist der Köder. Das ist der Köder der Ökumene, dass man sagt, du wirst in der Welt etwas erreichen können, du wirst Einfluss haben, du wirst groß und bedeutsam sein vor der Welt. Und war das die Lehre des Herrn Jesus? Müssen nur immer wieder zwischenfragen. Was lehrt unser Herr denn eigentlich? Da merkt man, die Evangelikalen sind ganz weit von den Lehren des Herrn Jesus abgedriftet. Nicht auf einmal, wisst ihr, und das ist auch das, was uns wachsam machen sollte. Wie passiert denn das? Immer schön scheibchenweise. Immer in kleinen Schritten und Portionen. Nicht auf einmal, da würde es ja jeder merken, sondern so ganz unmerklich immer ein bisschen mehr. Und da müssen wir wachsam sein. Und das ist, auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Evangelikalen sich immer deutlicher auch von den Bibeltreuen, von den starrsinnigen Fundamentalisten abgrenzen. Das ist eigentlich nur logisch, dass sie mit denen nichts mehr zu tun haben wollen. Das wird auch immer deutlicher. Ja, und was gehört zu diesen Kennzeichen des Evangelikalismus? Ich möchte es einfach mal ein bisschen so zusammenfassen. Dialog und Vermischung ist ein ganz großer Grundsatz. Und Dialog ist ein Schlüsselwort der Ökumene und ist ein Verführungswort. Was heißt denn Dialog? Dialog heißt, dass zwei gleichberechtigte Partner wissen, wir haben alle Besitz der Wahrheit, aber keiner von uns besitzt die ganze Wahrheit und jetzt wollen wir uns mal gleichberechtigt austauschen und dann kommen wir der Wahrheit gemeinsam näher. Das ist so eine Definition von Dialog. Das heißt, wenn die Evangelikalen sagen, wir brauchen einen Dialog mit der katholischen Kirche, dann sagen sie, ich erkenne die katholische Kirche als gleichberechtigte christliche Gruppe an. Ich erkenne an, dass sie auch Wahrheit haben und ich auch Irrtum habe und ich kann was von ihnen lernen und sie können was von mir lernen. Aber das sagt die Bibel so nicht. Wenn wir mit Babylon in Dialog treten, dann sind wir irgendwie ganz weit weg vom Herrn. Das ist nie der Wille Gottes. Also Dialog, auch der Verzicht auf den Kampf für den Glauben, so fing es eigentlich an, dass man sagt, wir wollen nicht mehr kämpfen, wir wollen neutral sein. Aber die Bibel sagt, dass wir entschlossen, entschieden für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen müssen. Das ist uns aufgetragen, das können wir nicht einfach sagen, ach, hab keine Lust. Ist heute nicht mehr zeitgemäß, klingt so intolerant. Das ist uns aufgetragen vom Wort Gottes. Und das andere ist eben, dass man sich an die Welt anpasst, um ihre Anerkennung zu bekommen. Dass man Intellektualismus betreibt, Wissenschaftsgläubigkeit, um von der Welt anerkannt zu werden. Das ist auch ein Grundzug des modernen Evangelikalismus. Und dann eben einfach auch die Einheit mit Irrströmungen. Dass man sagt, es ist egal, wenn Irrtümer da sind, wir wollen versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Inzwischen ist die amerikanische evangelische Allianz, die NAE, so weit, dass sie mit den Mormonen Verhandlungen führt, um sie auch mit in die Allianz mit hineinzunehmen. Bei uns ist schon die Sekte der Adventisten in der Allianz. Aber es gibt auch schon einzelne Gespräche mit den Neuapostolischen, dass man sie auch in die Allianz mit reinholt. Ja? Merkt ihr was? Das hört gar nicht auf. Und wisst ihr, es hört auch gar nicht beim Namenschristentum auf, sondern nach der Logik der Hure Babylon sind auch die Evangelikalen schon so weit, dass sie den religiösen Dialog mit anderen Religionen führen. Das ist nämlich diese furchtbare Logik der Ökumene. Es ist nicht Schluss bei den scheingläubigen Namenschristen, sondern es geht letztlich um die Welteinheitsreligion und deswegen alle dialogisieren mit dem Islam, dialogisieren mit den Hindus, dialogisieren mit den verschiedenen Weltreligionen. Und damit, wie gesagt, sagen sie, ihr habt Wahrheit und wir haben Wahrheit. Letztlich sind wir auf dem gleichen Weg. Und das ist die große Irrlehre der Hure Babylon und der ökumenischen Weltbewegung. Alle kommen in den Himmel. Das ist eine Irrlehre der Allversöhnung. Es gibt viele Wege zu Gott. Letztlich ist der Hindu, der sich bemüht, und der Buddhist, der viel meditiert, genauso auf dem Weg in den Himmel wie der Christ. Das muss ja sein. Auf einem anderen Weg kann man gar nicht alle Weltreligionen unter ein Dach bringen. Und deswegen lehrt es die katholische Kirche schon so und die ökumenische Weltrat der Kirchen auch schon viele Jahrzehnte so. Aber jetzt lehren es auch die Evangelikalen zunehmend. Das heißt, sie verraten den Grundsatz, der sie einmal geprägt hat, nämlich das Wort des Herrn Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Das ist unökumenisch, das ist intolerant, das ist fundamentalistisch. Und das geht ja heute nicht mehr, oder? Dem Vorwurf wollen wir uns doch nicht aussetzen. Oder vielleicht doch um des Herrn Jesus willen. Ja, müssen wir auch drüber nachdenken. Also, In dem Sinn müssen wir diesen Vorwurf ganz sicher ertragen, wenn wir heute noch sagen, Christus ist der einzige Weg. Und es geht eben, kann nicht sein, dass ein Muslim, der sich nicht bekehrt, auch in den Himmel kommt, dann sind wir intolerant. Dann wird uns die Welt angreifen. Aber es ist die biblische Wahrheit. Und genau an dem Punkt haben die Evangelikalen die Wahrheit preisgegeben. Und sie waren bereit, sich der Welt anzupassen, mit der Welt zu vermischen und bereit, wirklich diesen Weg, den breiten Weg zu gehen. Der moderne Evangelikalismus ist ein Christentum des breiten statt des schmalen Weges. Und wisst ihr, der breite Weg führt ins Verderben, das sagt der Herr Jesus ganz klar. Wenn jemand erzählt, warum willst du auf diesem altmodischen, schmalen Weg in den Himmel kommen, nutz doch den breiten Weg, der führt genauso in den Himmel, dann ist es eine teuflische Lüge. Tut mir leid. Die Bibel sagt ganz klar, der schmale Weg führt in den Himmel und der breite Weg führt ins Verderben. Glaube ich jetzt dem Herrn Jesus oder dem modernen Predigern? Das muss jeder selber entscheiden. Aber ich glaube dem Herrn Jesus. Das ist wahr, was er sagt. Ja. Und deswegen, ich denke, das betrifft auch uns ganz persönlich. Und das möchte ich zum Abschluss vielleicht nochmal sagen. Wenn wir sehen, wie viele Christen, deren Vorväter zumindest einmal den bibeltreuen, schmalen Weg gepredigt und gelebt haben, wie sie heute abgedriftet sind, dann ist es ja nicht, dass wir sagen, wie schrecklich, was sind das für untreue Leute. Darum geht es gar nicht. Sondern es muss ja eine Warnung für uns sein. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle, sagt der Apostel Paulus. Das heißt, wir müssen uns fragen, ja, wie steht es denn um mich? Wie steht es denn um mein Verhältnis zu dem Herrn Jesus und zu seinem Wort? Bin ich in der Nachfolge in dem Sinn, dass ich mein Eigenleben in den Tod gebe, mit Christus gekreuzigt, dass ich mich selbst verleugne, dass ich gehorsam bin aus Liebe und Glauben? Oder bin ich vielleicht auch schon auf diesem breiten Weg, obwohl ich vielleicht gar nicht zu einer evangelikalen Gemeinde gehöre? Das ist eine Frage unserer Herzensstellung erstmal. Nehme ich das Wort Gottes noch für verbindlich? Bin ich bereit, auch Zeugnis davon abzugeben, auch wenn ich weiß, da werde ich jetzt als ein Spinner dargestellt, als ein Enger? Oder ducke ich mich lieber weg und fahre meinen Glaubensweg so als U-Boot, ne? Möglichst wenig über der Oberfläche erscheinen? Das sind persönliche Fragen. Letztlich geht es ja bei der Christusnachfolge wirklich um jeden Einzelnen. Es geht auch um Gemeinde, aber zunächst mal geht es um jeden Einzelnen. Bin ich bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen? Bin ich bereit, kompromisslos für den biblischen Glauben hinzustehen, zu kämpfen, ihn zu verteidigen? Bin ich bereit, auch Irrtümern entgegenzutreten? Oder bin ich nur allzu gern bereit, mich Verführungen zu öffnen, weil sie so süß schmecken? Wisst ihr, ich bin manchmal erschrocken, wie viele Christen auch in bibeltreuen Kreisen zum Beispiel die Joyce Meyer hören oder sehen. Im Fernsehen gibt es die ja. Also ich habe schon mal gar keinen Fernseher und finde Fernsehen schon mal ganz grundsätzlich sehr fragwürdig. Aber es gibt also ganz viele, die sagen, das tut mir gut, das gefällt mir, ich will gar nicht fragen, wer es hier tut. Aber Joyce Meyer ist eine Irrlehrerin. Das ist eine extrem charismatische Verführerin, die als Frau predigt und damit 1. Timotheus 2 bricht, die eine unverschämte Lehre der Selbstverwirklichung des Erfolgsevangeliums predigt. Das ist ja eine Wohlstandsevangeliumspredigerin und sie lebt das auch. Sie hat ein Jahreseinkommen von 100 Millionen Dollar, mehrere Autos, mehrere Häuser, ein eigenes Flugzeug, ein Jet. Also das ist Wohlstandsevangelium gelebt. Aber das Wohlstandsevangelium ist eine furchtbare Irrlehre. Wenn du richtig glaubst, gibt dir Gott alles, was du willst. Mercedes, Luxus, Villa, viel Geld. Ja? Du musst nur richtig glauben, dann kommt es. Das ist die Lehre des Teufels, um es mal ganz deutlich zu sagen. Das ist die Lehre des Teufels. Aber was ist ihr Erfolgsrezept? Sie predigt den Leuten Dinge, die sie gerne hören wollen. Du bist so toll. Du bist solch ein kostbarer Gegenstand der Liebe Gottes. Du bist es. Du bist groß. Ich sage auch nochmal, ich habe da auch eine Broschüre, Sarah Young, ich bin bei dir. Vielleicht kennen das einige, ich hoffe möglichst wenige. Das ist erschreckend, das ist eines der bestverkauftesten Bücher seit Jahren auf dem christlichen Büchermarkt. Und das sind spiritistische Botschaften eines falschen Jesus. Diese Frau sagt, eine Stimme hat in mir gesprochen und hat mich angeleitet zu diktieren und ich habe niedergeschrieben die Botschaften. Und in der Ich-Form spricht da ein falscher Jesus und er spricht lauter Verführung. Er lehrt Mystik und falsche Dinge, aber es klingt alles ganz toll fürs Ego. Ich bin unendlich verliebt in dich, ich kann es gar nicht fassen, kann es gar nicht erwarten, dich wieder in meine Arme zu schließen. So Zeug steht dann da drin. Und das lesen die Leute lieber als die Bibel, weil die Bibel überführt sie von Sünden und hier kriegen sie nur Zuckerwasser, nur irgendwas, was ihnen gefällt und was ihr Ego stärkt. Wisst ihr, da müssen wir uns persönlich fragen, bin ich bereit, mich von der Bibel strafen zu lassen, überführen zu lassen. Ich habe vorher gelesen, was ein Prediger tun sollte. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind eigentlich die Sachen, die man von einem Prediger am wenigsten gerne hört, oder? Dass er einen von Sünde überführt, dass er einen tadelt und ermahnt. Und genau der Geist Gottes sagt, wenn du ein echter Prediger bist, dann musst du das tun, und zwar zur gelegenen oder zur ungelegenen Zeit. Ist es nicht aufdringlich? Ist es nicht taktlos? Warum sagt denn das die Bibel? Ja, weil Gott eine ganz große Liebe zu den Menschen hat und weil Gott nicht möchte, dass sie irregeführt werden, dass sie auf den falschen Weg kommen. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, ich habe jeden einzelnen von euch Tag und Nacht 3 Jahre lang unter Tränen ermahnt, nämlich beim Herrn zu bleiben, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und wir müssen uns selber entscheiden, wollen wir lieber diese evangelikale Leichtkost haben, die uns ein lockeres Leben in Selbstverwirklichung und Ego-Trip, frommer Ego-Trip verspricht, oder wollen wir dem Herrn nachfolgen auf dem Kreuzesweg, auf dem Weg der Selbstverleugnung, der Leiden, des Verspottetwerdens, des Ausgegrenztwerdens von der Welt, des Gehorsams? Das sind so Fragen, die ich da am Ende einfach mal stellen möchte, denn wir alle sind von den Trends, die die Evangelikalen weit abgetrieben haben, ganz genauso persönlich betroffen. Da kann keiner sagen, das geht an mir völlig vorbei. Oder? Also ich kann es auch nicht sagen. Das ist immer ein Kampf. Das ist immer eine Entscheidung. Will ich den schmalen Weg gehen? Will ich mich selbst verleugnen? Will ich bereit sein, auch Schmach zu tragen, auch im Zeugnis vor anderen Menschen hinzustehen? Ah, so einer sind Sie. Das hat man nicht so gerne. Aber wir dürfen doch als Botschafter des Herrn Jesus mutig zu unserem Herrn stehen. Er ist der einzige Retter. Und genau diese verachtete, mit Schmach beladene Botschaft des Evangeliums, das altraue Kreuz, das alte Kreuz, nicht das neue Kreuz, das man sich golden umhängen kann um den Hals. Dieses alte Kreuz, das ist der Weg zur Rettung. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden eine Torheit, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Aber denen, die gerettet werden, Gottes Kraft. Und in dem Sinn möchte ich uns Mut machen, wirklich dem Herrn Jesus treu nachzufolgen, jeder Einzelne. Und von diesem warnenden Beispiel des Evangelikalismus ganz persönliche Konsequenzen zu ziehen. Und natürlich auch die Konsequenzen, was für eine Gemeinde gehen wir. Das möchte ich vielleicht zum Abschluss noch sagen. Ja, dass wir nicht einfach sagen, oh, die Gemeinde, die gefällt mir so, da sind viele junge Leute, da ist es flott, da gibt es eine gute Kinderstunde, da hört man immer so nette Predigten, Viertelstunde, 20 Minuten, mehr brauche ich sowieso nicht. Ich glaube, hier werdet ihr schon schwer strapaziert sein, wenn ihr sowas gewohnt seid. Aber heute ist es so, ja, nur noch 20 Minuten Predigt, ein Input, so ein kleiner Impuls, zack, weg, und dann ist wieder in Ordnung. Ein paar Witzchen, ein kurzes Bibelwort, 5 Geschichtchen und dann war's das für den Rest der Woche. Versteht ihr? Die Frage ist, suchen wir uns unsere Gemeinde danach aus, was uns gefällt, oder danach wird hier biblisch verkündigt? Gibt es hier biblisches Gemeindeleben? Gibt es noch Gemeindezucht? Werden Irrlehren draußen gehalten? Bekämpft man sie? Grenzt man sich ab? Oder lässt man alles rein und sagt, seid umschlungen, Millionen? Das müssten biblische Kriterien sein. Ich lese es mal zum Abschluss noch einmal aus dem 2. Timotheusbrief. Diese liebevolle Mahnung unseres Herrn an uns als Nachfolger. Ja, vielleicht ab Vers 19 schon. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehen nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und wenn wir heute in eine bibeltreue Gemeinde gehen wollen, dann müssen wir bereit sein, 50 Kilometer zu fahren und nicht zu sagen, das muss vor meiner Haustür liegen. Ist leider heute so. Wir fahren seit 20 Jahren 30 Kilometer, jedes Mal. Hin, zurück, hin, zurück. Aber wir sind dankbar, dass wir in eine Gemeinde gehen können, wo Gottes Wort noch klar verkündigt wird. Und es sollte die Gottesfurcht und die Liebe zum Herrn und die Bereitschaft, wirklich den bibeltreuen Weg zu gehen, sollte entscheidend sein. Nicht, ob da ein bequemes Angebot ist und ob da alles nach unseren Wünschen, nach unseren menschlichen Wünschen ist. Ja? Sondern habe ich dort Mitstreiter, solche, die auch auf dem schmalen Weg gehen wollen, solche, die mich ermutigen und aufrichten und manchmal auch ermahnen können, wenn ich erlahme oder vom Weg abkomme. Solche brauchen wir doch, oder? Wenn wir dem Herrn treu nachfolgen wollen. Und da möge der Herr uns schenken, dass wir da einfach richtige Entscheidungen treffen vor ihm und dass wir wirklich auf diesem schmalen Weg in der Nachfolge des Herrn ganz persönlich auch gehen.